Ja, ihr Lieben, ich bin froh, heute Morgen hier sein zu dürfen und uns ein wenig von dem mitzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Nun mal vorab, ihr Kinder, es ist auch gut, eure Hausaufgaben zu machen. Das ist auch wichtig. Wir gedenken heute an einen ganz besonderen Tag. Johnny hat das vorhin schon ein bisschen erläutert. Es geht aber jetzt in erster Linie noch nicht darum, was jeder von uns gerade hier vor Ort oder wahrscheinlich zu Hause damit assoziiert. Also es geht nicht in erster Linie jetzt erstmal um Pfingsten, nein, sondern es geht um ein anderes Ereignis, ja, eine andere Situation, die das Volk Gottes, also Israel, durch Mose an dem Berg Sinai vor einigen Tausenden von Jahren vorher schon hatte. Und woher wissen wir das? Gott hat seinen Kalender etabliert, Gott hat seinem Volk ganz wichtige Feste mitgegeben. Und wir lesen in seinem Wort, dass das Volk Gottes etwa nach ungefähr 40 Tagen, also 6 Wochen, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren, also 6 Wochen nach Passa, sozusagen an diesem Fuß des Berges Sinai ankam. Also über 40 Tage, nachdem sie eben dieses Fest gefeiert hatten. Und Gott sprach zu Mose und gab ihm einige Instruktionen über diese Begegnung. Ja, das Volk Gottes sollte Gott begegnen. Und das Volk Gottes hatte einige Tage Zeit, sozusagen sich dann vorzubereiten. Ja, sie sollten sich reinigen, sie sollten sich waschen, sie sollten eben sich vorbereiten auf diese Begegnung, denn sie sollten Zeugen Gottes werden. Sie sollten Zeugen von Gottes Offenbarung, von Gottes Herrlichkeit und seiner Kraft werden. Und so geschah es dann auch. Ja, also Gott selbst kam am 50. Tag nach diesem Auszug, ja, in Form einer Wolke und setzte sich auf diesen Berg Sinai. Und er tat es durch Brausen, er tat es durch Getöse, er tat es durch Donner, durch Erbeben, durch Blitze und Feuer. Ein großes Spektakel, sage ich mal. Ja, und das war, Leute, das war mit Sicherheit so krass, dass die Leute, ja, an diesem Fuß des Berges, die nicht auf den Berg raufgehen durften, weil nur Mose durfte das, aber mit Sicherheit erstarrten vor Ehrfurcht. Wow, wir erleben hier gerade diese riesen Gegenwart Gottes. Und an diesem Tag gab Gott ihnen sein Gesetz. An diesem Tag gab Gott seinem Volk seine Weisungen und er gab ihnen den Auftrag, diese Anweisung nach diesen Weisungen zu leben. Und wir könnten sagen, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass jemand etwas von einer Cloud runtergeladen hat. Ja, die 10 Gebote, Mose, der hatte das Vorrecht. Und diese Begegnung sollte ausschlaggebend sein für etwas, oder nicht nur für etwas, sondern letztendlich für die ganze, für das ganze Weitere, was Israel erleben sollte, was dieses Volk erleben sollte, denn Gott hatte auf Israel einiges an Berufung auferlegt. Sie sollten Zeugen sein, sie sollten ein Zeugnis sein für alle Nationen, ja, von dem, was Gott oder wer Gott ist, von dem, was Gott in ihnen getan hat, in Israel oder in dem Volk, aber auch von dem, was Gott durch das Volk tun würde. Das war der Start, sage ich mal, mit dem Auszug und sie sahen dann diese Gegenwart Gottes auf dem Weg. Ja, das war dieser Weg, den Gott gegeben hatte und geebnet hatte in das verheißene Land. Und wir wissen, dass sich unter dem Volk Gottes auch viele Ausländer begaben. Ja, also das Volk Gottes war dann auch zusammengewürfelt oder einige dieser unterschiedlichen Herkünfte und Nationen hatten sich dem Volk Gottes angeschlossen. Ja, und einige Theologen und Historiker gehen auch davon aus, dass das Volk Gottes ungefähr eine Größenordnung von 3 Millionen Menschen erreicht hatte. Und da waren sie nun. Da war das Volk Gottes, das eine Reise mit Gott gestartet hatte an Passa, ja, raus aus der Sklaverei in Ägypten, in 40 Tagen durch das Rote Meer und den Erleben der Wundertaten Gottes bis hin zur persönlichen Begegnung und dem Erleben von Gottes Gegenwart und Kraftauswirkung an diesem Berg Sinai. Und dann schauen wir jetzt auf die Ereignisse, ja, die Jahrtausende später quasi zum selben Zeitpunkt geschahen. Jetzt schauen wir auf Pfingsten. Eine Begegnung, die an Passa mit dem Toten der Auferstehung Jesu eine Befreiung für seine Anhänger, ja, für die Anhänger Jesu Christi, Befreiung von Sünde, Tod und Teufel bedeutete. Gefolgt von 40 Tagen von Jesu Offenbarung, ja, nach seiner Auferstehung unter ihnen. Die größte Wundertat letztendlich, der Auferstandene, erwies sich und zeigte sich ungefähr über 500 Menschen. Ja, und einige wurden auch Zeugen seiner Himmelfahrt auf einer Wolke. Und dann bis hin zu diesem besonderen Tag von Pfingsten, am 50. Tag, an dem Gottes Gegenwart und Kraftauswirkung durch Brausen, Getöse, Donner, Erbeben, Blitze und Feuer in Form von Zungen für Tausende von Menschen, Juden und Heiden, sichtbar und hörbar wurden. Was muss das für ein krasses Ereignis gewesen sein, Leute? Und ich bin fasziniert von dem, ja, wie Gott seine Geschichte schreibt. Ich bin fasziniert von dem, wie Gott Dinge aus alten Zeiten wieder hervorhebt und in neuen Zeiten wieder hervorbringt. Ja, Parallelen, die sichtbar werden und vor allem zum Vorschein kommt, dass Gott derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeiten ist. Ja, denn das, Leute, ist ein Aufschluss darüber, dass Gott treu ist, ist ein Aufschluss darüber, dass Gottes Prinzipien immer dieselben sein werden und sich niemals verändern. Gottes Auftrag für Israel war damals schon genauso relevant wie der Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, ja, kurz vor Pfingsten, und ist genauso bedeutend in den Prinzipien wie das, was wir heute hier vorführen. Er spitzt das zu. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die alten Zeiten, sage ich mal, nicht gut sind oder dass sie schlechter sind als die davor, vorherigen. Was ich sagen möchte, ist, dass Gott alles gut macht zu seiner Zeit. Ebenso auch hier. Jesus begegnet seinen Jüngern vor der Himmelfahrt und er gibt ihnen die wichtigsten Instruktionen für seine Jünger mit. Das, was den Jüngern in den Köpfen, in den Herzen verbleiben soll, das, was sie verinnerlichen sollen, ja, was jetzt wichtig sein wird und sie begleiten soll über ihr ganzes weiteres Leben hinweg, das gibt er ihnen hier wieder. Und ich lese aus Apostelgeschichte 1, Verse 2 bis 9, da steht: Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Aposteln Anweisungen für die Zeit. Er hatte sie früher mit dem Beistand des Heiligen Geistes auserwählt. Nach seinen Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten: Herr, wirst du dann dein Reich, deine Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Und Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen. Und wann es soweit ist, ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Äußerste der Erde. Und während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Ihr Lieben, Gott verspricht seinen Nachfolgern hier den Heiligen Geist. Und er sagt ihnen, Leute, bleibt in Jerusalem. Ja, und verlasst die Stadt nicht, denn ihr werdet Kraft von oben empfangen. Ihr werdet die Kraft Gottes empfangen und diese Kraft wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Zuvor, als Jesus vor seiner Festnahme mit den Jüngern zusammengekommen war, da hatte er ihnen in Johannes 16 etwas ganz Ähnliches gesagt. Er hatte ihnen einen Vorlauf gegeben. Ich möchte das auch mal hier lesen, Johannes 16. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Aber die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ich mich hinfort nicht, und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hey, Jesus sagt hier seinen Leuten, es ist wichtig, dass ich gehe. Es ist nicht gut, dass ich bleibe, aber da kommt ein Update. Aber da kommt etwas viel Besseres für euch. Denn der da kommt, ist nicht jemand, der euch einfach nur punktuell mal begleiten wird. Nein, der da kommt, ist die Kraft Gottes höchstpersönlich, die in euch leben wird und euch befähigen wird, meine Zeugen, die Zeugen des allmächtigen Gottes zu sein. Pfingsten ist also für die Jünger und Nachfolger Jesu ein ganz entscheidender Moment. Wie gesagt, redet Jesus 40 Tage lang nach seiner Auferstehung von dem Kommen des Reiches Gottes. Und die Leute fragten ihn dann natürlich, als sie das hörten, ja, willst du denn dein Reich jetzt aufbauen? Wird es geschehen schon bald? Sie waren belagert von den Römern, ja. Sie hatten viel schwierige Momente zu durchleben. Und es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass jemand diese Frage stellt und sagt, wann wird das denn sein? Und sie hatten einfach nicht im vollkommenen Umfang verstanden, dass was Jesus ihnen hier sagte, ein Vorgeschmack von dem ist, was sie selber erleben würden. Ein Vorgeschmack von dem ist, worin Gott sie gebrauchen wird als Werkzeuge, ja, damit Reich Gottes entsteht. Er redete von all dem, was ich euch jetzt hier gezeigt habe und wie Gott sein Reich aufbauen wird, von all dem, ja, werdet ihr erleben, denn ich werde euch dafür gebrauchen, in der Fülle meines Heiligen Geistes dieses Reich mit mir aufzubauen. Und diese Zukunftsperspektive ist nicht etwas, in der Jesus anfängt, dafür sensibel zu machen. Nein, sondern es ist etwas, was wir schon von Anbeginn der Zeit sehen. Wir sehen, dass Gott dem Abraham eine Verheißung gibt und sagt, in dir werde ich alle Nationen segnen. In dir werde ich alle Nationen erreichen. Und Pfingsten ist ein entscheidendes Ereignis in dieser Etablierung des Reiches Gottes auf dieser Welt. Denn Gottes Gegenwart ist auf einmal nicht nur durch vereinzelte Propheten, Könige oder Priester, wie das damals war, erlebbar, ja, oder durch Jesus Christus, der Messias war, Gott in Person, nein, sondern er sagt, ich werde meinen Geist, das hat Joel prophezeit, ich werde meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Joel 3 steht das. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Am Himmel, auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen. Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird es Rettung geben, wie Jehova angekündigt hat. Gerettet sein wird der, der den Herrn anruft. Und hier spricht Jesus in seinen letzten Tagen genau darum. Es wird der Geist Gottes ausgegossen werden. Und ich weiß nicht, ob ihr hier eine Parallele seht zu dem, als Jesus selber seine Wirkzeit startete. Ja? Als Jesus seine Wirkzeit startete, startete er erstmal geführt durch den Geist, indem er in die Wüste ging. Und er hatte Begegnung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, aber auch Begegnung mit dem Widersacher, der alles daran setzen wollte, dieses Werk zu zerstören. Und er musste im Geist stark werden. Sein Fleisch sollte low werden, sollte schwach werden, aber sein Geist sollte stark werden. Der Geist in ihm. Und dann geht Jesus und lässt sich taufen. Er geht zu Johannes und in Form einer Taube kommt der Heilige Geist über ihn als Zeichen. Der Geist Gottes ist mit ihm. Ich, der Herr, ja, so kam diese Stimme, das ist mein geliebter Sohn und das ist der, den ich berufen habe. Hört auf alles, was er euch sagt. Und dann präsentiert er sich in dem Tempel, rollt die Jesaja-Rolle aus in Jesaja 61 und sagt Folgendes: Der Geist des Herrn ruft auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus über die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu: Jetzt erlässt der Herr eure Schuld, doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Sehen wir hier diese Parallelen der Ausgießung des Geistes, der Geist, der auf Gott ruht und ist. Joel, der sagt, es wird über alles Fleisch ausgegossen, mein Geist. Und jetzt zu Pfingsten, dieses Ereignis, an dem die Nachfolger Jesu das Vorrecht haben, eben genau diesen Segen zu erfahren. Und genau das ist es, was hier passiert. Durch den Heiligen Geist wird die Kraft Gottes in uns sichtbar. Durch den Heiligen Geist in uns wird das möglich, wozu Gott berufen und beauftragt hat, dass es geschehe. Jesus verheißt die Fülle der Gegenwart Gottes in ihn. Und es gibt tatsächlich Menschen, ja, Christen, die damit ein Problem haben. Es gibt Menschen, die sagen, hey, Jesus, alles gut, alles klar, aber so Heiliger Geist, das ist etwas, das kann ich nicht einschätzen. Das ist etwas, das ist mir vielleicht zu viel, weil der Geist Gottes wirkt ja, wo er will und wie er will. Und für die ist das so eine Option. Für die ist das so, okay, der Geist Gottes, ja vielleicht. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich frage mich, haben wir begriffen, was es bedeutet, den Heiligen Geist für uns zu haben und mit uns, in uns zu haben? Hey, und Jesus sagt, Leute, ihr braucht ihn. Denn wenn ich nicht gehe, ja, ich muss gehen, denn wenn ich nicht gebe, werde ich ihn euch nicht senden können. Aber ich muss gehen, damit ich ihn euch gebe, denn er wird euch in alle Wahrheit führen. Es ist kein nice to have. Und ich möchte hier gerne in dieser Folie ein bisschen kurz berichten, wer ist denn dieser Heilige Geist? Oder was ist letztendlich, was der Heilige Geist in uns als Update bewirkt? Wir haben gesehen, dass Gottes Gegenwart, oder wir kennen aus der Geschichte Gottes Gegenwart durch die Stiftshütte, diese Bundeslade, der Thron Gottes letztendlich, Gott unter den Völkern, unter seinem Volk einmal im Jahr erlebbar war, und zwar nur für den hohen Priester im Allerheiligsten. Es war gebunden an einen heiligen Ort, ein begrenzter Zugang zu Gott und begrenzte Beziehung zu Gott. Dann sehen wir die Gegenwart Gottes, ja, in Jesus Christus, Gottes Fülle in einem Menschen, der Messias. Begegnung war sehr stark abhängig von Raum und Zeit, denn da, wo Jesus war, da war Gott präsent. Und da, wo er nicht war, da konnte vielleicht Menschen nicht geholfen werden, oder sie erlebten letztendlich das Wirken Gottes dann nicht. Ja, auch ein etwas, nicht ganz so begrenzter, aber schon ein bisschen begrenzterer Zugang noch. Und dann erleben wir jetzt den Heiligen Geist und wir lesen, Gott ist Geist. Nicht der Geist ist Gott, sondern Gott ist Geist. Das ist sein Wesensmerkmal. Ja, Gott, das ist seine Natur. Gott ist Geist. Und diese Natur will und soll jetzt in jedem von uns leben. Ist uns das bewusst? Diese geballte Gegenwart und Kraft Gottes in uns? Ein unbegrenzter Zugang jederzeit. Krass. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Und ohne den Heiligen Geist ist Zeuge sein nicht möglich. Es ist nicht möglich, denn der Geist Gottes gibt Erkenntnis über die Wahrheit, über die Weisungen Gottes. Er wird uns in alle Wahrheit führen, und diese Wahrheit, so sagt es das Wort Gottes, wird uns frei machen. Umso mehr der Geist Gottes in uns Raum einnimmt, desto freier werden wir werden von ganz vielen Dingen, die uns bedrücken, von dem Fleisch, von ganz vielen Ketten und Dingen, die versuchen und Einflüssen, die versuchen, auf unser Leben sich auszuwirken. Und jetzt erinnern wir uns an das Ereignis am Sinai. Gott gibt seine Weisungen auf den Steintafeln an das Volk, ja? Durch den Geist Gottes in uns erfüllt sich, was letztendlich in Jeremia stand. Denn mein Gesetz soll nicht länger auf Steintafeln sein, sondern es soll in eure Herzen, in eure Sinne geschrieben werden. Der Heilige Geist ist der, der uns in die Wahrheit, in die Weisungen Gottes führt. Der Heilige Geist in uns ist der, der uns in die Freiheit führt, dadurch, dass wir ein Leben leben können, was Gott gefällig ist in seinen Weisungen. Er ist derjenige, der uns begleitet und auch überführt von Sünde, so wie wir es eben gelesen haben. Gott selbst in uns, er leitet das Zentrum unseres Daseins, unser Herz. Unser ganzes Dasein wird durch den Heiligen Geist geführt, in unseren Gedanken, Entscheidungen, alles, was wir sind. Und der Heilige Geist, Gott in uns, ist nicht nur einfach ein Add-on, was irgendwie mit dabei ist. Nein, sondern Gott sagt, hey, der Heilige Geist, wisst ihr, was er ist? Der Heilige Geist ist eure Garantie als Kinder Gottes. Er ist euer Siegel. Ihr seid versiegelt als Kinder Gottes. Und der Heilige Geist ist diese Garantie, dass ihr zu Gott gehört. Und jetzt frage ich nochmal, ist das irgendwie ein nice to have? Es kann es nicht sein. Er ist der Vertrag Gottes, den wir vorweisen können. Wir gehören zu ihm. Wir sind Kinder Gottes und haben Anteil an seinem Erbe. Der Heilige Geist ist der Vorschuss dieses Erbe Gottes von dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Und Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr seid meine Zeugen, weil ihr erlebt habt. Ihr wart von Anfang an dabei, was ich getan habe. Und wenn wir jetzt den Klaus Heller hier hätten, ja, ein Kommissar der Polizei, den müsste man mal fragen, was bedeutet denn ein Zeuge irgendwie im Straßenverkehr, wenn irgendwas passiert, irgendwas, ja? Ein Zeuge ist jemand, der dabei ist, der miterlebt hat, der mitgefühlt hat, der in dem Geschehen dabei war, Augen und Hörzeugen von dem, was geschieht. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Das war die Aussage von Petrus vor diesem Rat der Leute, die sie zum Schweigen bringen konnten. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf das Leben von Petrus eingehen. Ja, wir sehen das Leben von Petrus als jemand, boah, der hat wahrscheinlich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, so im Nachhinein, das war ja so ein Crack Gottes irgendwie. Das war jemand, den hat Gott ganz großartig gebrauchen können. Ja, denn wir sehen, dass Petrus der war, der Vorsteher dieser ganzen Jüngerschaft, und als letztendlich dieser Geist Gottes fiel, da fing er an, vor den tausenden Leuten zu sprechen und ihnen zu erklären und sagt, hey, das, was wir jetzt hier gerade erleben, ist etwas, ja, was Joel schon von Anbeginn der Zeit oder zu seiner Zeit vorhergesehen hat. Er hat verheißen, dass Gott unter uns sein wird. Immanuel, Gott ist mit euch, unter euch, er ist in euch. Das ist das Vollkommene letztendlich, dieses Update, was Gott uns mitgeben wollte. Und jetzt könnten wir sagen, ja, wir kennen diese Geschichte von Petrus. Wir wissen, wer Petrus war. Petrus war ein ganz simpler Fischer, den Gott berufen hat. Und er sagte, hier haben wir gelesen, dass durch den Geist Gottes Jesus seine Jünger erwählte, durch den Geist geführt. Warum? Weil er sah das Herz der Menschen. Und Petrus war kein perfekter Mann. Petrus war kein perfekter Mann. Petrus war der, der Jesus dreimal verleugnete. Als er sich hätte zu Jesus stellen können, sagen können, ich bin ein Jünger von diesem Jesus. Aber er tat es nicht. Und er schämte sich dafür. Und Jesus begegnete Petrus, nachdem er auferstanden war, in diesen 40 Tagen. Er begegnete Petrus. Und Petrus wurde berufen von Jesus einmal neu und sagte, Petrus, liebst du mich, dann weide meine Schafe. Bis dahin, dass die katholische Kirche jetzt sogar den Petrus als den Big Babbo, ja, ihrer Institution raushängen lässt. Petrus war kein Big Babbo. Petrus war ein einfacher Fischer, ein einfacher Mensch wie du und ich. Ein fehlhafter Mensch, den Gott gebraucht hat, durch seinen Geist Großes zu bewirken. Und als er dann erfüllt wurde vom Heiligen Geist, da bekam er diesen Freimut und stellte sich vor die Leute, und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Und Petrus ist einer, der im Nachhinein durch die Kraft des Heiligen Geistes sogar bereit war, sein Leben zu lassen für den Herrn, für seinen Glauben. Und wir reden häufig von der Apostelgeschichte, als wären das so übernatürliche Zeiten. Und ja, es waren übernatürliche Zeiten, aber Gott ist übernatürlich. Gott ist übernatürlich. Und wir dürfen wissen, dass genauso übernatürlich, wie Gott gehandelt hat durch die Menschen damals, er auch heute in unserer Mitte noch handeln möchte. Aber die Frage ist dabei, warum tut er es nicht? Und viele von uns erleben diese Dinge nicht. Und viele von uns wünschen es sich vielleicht irgendwie, ja, es wäre doch schön, irgendwie mal eine Heilung zu erleben oder irgendwie einfach Gottes Gegenwart. Aber ich möchte euch was verraten. Ganz viele Menschen erleben das. Viele Menschen erleben das noch heute. Und wir haben in dieser Gemeinde Menschen, die haben Gottes Wundertaten erlebt. In ganz multiple, in ganz vielfältiger Art und Weise. Aber das sind Menschen, die haben ihr Herzen geöffnet für das Werk, das Wirken Gottes in ihrem Leben. Es sind nicht Menschen, die daran festhalten, ich will mein Leben selber bauen und ich mache alles so, wie ich es will. Der Heilige Geist weht, wie er will. Und der Heilige Geist gibt, wie er will. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder von uns ein super Preacher wird oder dass jeder von uns einfach ein Wunderheiler ist oder irgend sowas. Nein, wir sind Handschuhe, die Gott anziehen darf und soll, wie er möchte. Die Frage ist, haben wir diese Bereitschaft, dass Gott uns gebraucht, so wie Gott uns gebrauchen möchte? Und ich glaube, daran scheiden sich die Geister häufig. Und ich kenne das aus meinem Leben auch, dass da, wo ich stolz, dass da, wo ich selber das Sagen und die Kontrolle haben wollte über meinem Leben, viele Dinge einfach nicht geklappt haben. Und häufig hat mich Gott genau an diese Momente geführt, an dem er mir gezeigt hat, hey Samuel, du kannst zwar versuchen, viel unter Kontrolle zu halten, aber schaffst es dennoch nicht. Gib es ab. Ich habe Besseres für dich. Gib es mir ab. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns auf diesen Weg führt, seine Werke zu tun. Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Das ist dieser Auftrag. Mit dem Erhalt des Heiligen Geistes haben wir die Befähigung, Gottes Zeugen zu sein und seine Werke zu tun. Überall, wo wir sind. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Da werdet ihr meine Zeugen sein können. Und er sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium, Verkündigung, Evangelisation, führt die Menschen zu mir, nicht durch euer Wirken, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Taufe diese Menschen auf meinen Namen, sagt Jesus. Taufet sie, lehret sie alles zu befolgen, Jüngerschaft, führt sie in diese Nachfolge, ja, lehret sie alles zu befolgen, was ich euch gegeben habe. Und dann wiederum, geht hin in alle Welt und verkündigt. Das ist Multiplikation, Leute. Das ist ein Kreis, der sich schließt. Menschen, die in der Nachfolge, in der Jüngerschaft Gottes geführt werden und begleitet werden und die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die können nicht anders, so wie Petrus es sagte, wir können nicht schweigen von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und dieses Nicht-Schweigen-Können ist von Gottes Wundertaten reden. Es ist genau das, evangelistisch, einen evangelistischen Lebensstil zu führen. Und Gott möchte uns heute Morgen hier herausfordern. So wie Mose es vor dem Berg Sinai tat und sagte, hey, bereitet euch vor. Bereitet euch vor auf diese Begegnung Gottes. Gott möchte seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in eurem Leben kundtun. Er möchte sich euch offenbaren. Lasst es zu. Öffnet eure Herzen. Macht euch bereit. Und das Volk sagte, es soll alles so geschehen, wie Gott es will. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, hier vor den Kameras, ja, bei euch zu Hause letztendlich. Ich möchte euch herausfordern, neu diese Kraft Gottes, diese Gegenwart Gottes letztendlich, weil es ist eine Frucht, es ist eine Folge aus dem, was wir in unserer Beziehung zu Gott erleben werden, mit unserem Ja zu Gott. Ich möchte euch, wir möchten euch herausfordern, gebt euer Leben Gott voll und ganz ab. Und vielleicht hast du Fragen, vielleicht denkst du so, hey, ich möchte darin begleitet werden. Ich brauche irgendwie Anweisungen, ich brauche irgendwie jemanden, der mich führt, der mich an die Hand nimmt oder so. Dann möchten wir als Gemeinde auch für dich da sein. Wir möchten dich begleiten, denn wir wollen eine Generation sein, die einen Unterschied markiert auf dieser Welt. Der Heilige Geist macht in uns einen Unterschied zu dem, was nicht voll seines Geistes ist. Lasst uns diesen Weg gemeinsam mit Gott gehen, ja, und seinen Namen groß machen. Lasst uns als Gemeinde Jesu wirklich seine Identität tragen und nach außen bringen. Amen.